Wir sind alle geprägt von unserer Kultur, von unserer Gesellschaft. Und die große Betonung ist, es kommt auf dich an. Und du musst dich anstrengen und du musst was tun. Und deine Aktivität ist das Einzige, worauf du dich verlassen kannst. Und jetzt sind wir errettet. Und jetzt kommt Gott, klopft an und sagt, ich will meine Gemeinde haben. Ich werde sie selber regieren. Es kommt nicht auf deine Aktivitäten an, es kommt auf deine Hingabe an. Es kommt darauf an, dass du lernst, stille zu sein. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Diese Lektion haben wir noch vor uns. Aber es beginnt, dass Gott uns da hineinholen will, dass wir das wirklich lernen, dass Gemeinde von ihm ist und für ihn und durch ihn. Und wir haben nur das große Vorrecht, dass wir auch da sein dürfen. Aber wir finden unseren Platz unter seiner Regieanweisung und wir fließen mit ihm. Und das bedeutet, wir alle, jeder einzelne von uns, muss seine Erwartungen, seine Ansprüche an Menschen, an das Programm, an die Form, an die Zeit niederlegen. Es kann sein, wir kommen zu irgendeinem schönen Event und da ist ein ganz bekannter Gastsprecher angekündigt und du kommst, es ist dein Lieblingsprediger und du willst ihn endlich einmal wieder hören oder live sehen und alles, was ist stundenlange Anbetung. Was wirst du dann tun? Ich war in einer Versammlung, Gott kam so mächtig und wir beteten Gott an und es war so herrlich, es war so wunderbar. Nachts um 10:30 kommt eine Frau nach vorne und sagt, ich bin extra gekommen, um sie zu hören, werden sie noch sprechen heute? Es war schon 10:30 nachts. Ich sage, so wie das hier aussieht, ich glaube nicht und ich genieße es. Unsere Erwartung muss in Gott sein. Vielleicht jemand, von dem wir nie gedacht hätten, er hat ein Wort, vielleicht nur ganz kurz, nur 1-2 Minuten oder einen Traum oder hat was das erlebt, eine Vision oder irgendwas. Und das ist, was Gott sagen will. Ja? Und wir haben so unsere Vorstellungen und wenn die nicht erfüllt sind, dann sind wir so schnell enttäuscht und ziehen uns zurück und schmollen irgendwie und sagen, jetzt bin ich so weit gefahren und wir müssen das wirklich lernen, uns hinzugeben im Heiligen Geist und er fließt und er leitet uns, wo er will, wo er will. Er ist der Herr. Vor einigen Wochen in unserer kleinen Gemeinde, aus einer schönen Anbetung heraus, auf einmal kam so eine ganz tiefe, heilige Stille. Nicht so diese peinliche Stille wie beim Wartesaal vom Doktor, wo keiner weiß, wie er sich bewegen soll und was er jetzt sagen soll und alle sich verlegen räuspern und irgendwie auf die Uhr schauen oder irgendwie was tun. Und das war eine heilige Stille. Gott war da. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber ich denke, vielleicht eine halbe Stunde oder so. Und weißt du, was dann passiert? Dann kommt das Fleisch. Besonders bei den Leitern. Du, wir müssen jetzt irgendwas machen. Ich meine, wenigstens müssen wir denen erklären, was hier passiert oder warum jetzt nichts passiert. Oder vielleicht denken die, wir sind nicht vorbereitet und wir machen jetzt einfach das als Ersatz, weil wir nicht vorbereitet sind. Da kommt so ein Drang, irgendwie sich zu rechtfertigen, etwas zu tun. Und Gott will das alles sterben lassen. Gott will das alles sterben lassen. Er will, dass wir das loslassen, dass wir ihm das alles geben. Diese Lektion, dass der Herr der Geist, der Herr der Gemeinde ist und dass er leiten will, die haben wir noch vor uns. Und wir gehen erst gerade die ersten kleinen, zaghaften Schritte rein. Aber wenn wir alle los sind von uns selbst, von unseren Ambitionen, von unserer Meinung, wie wichtig wir sind und wie wichtig jetzt unser Beitrag ist, wenn wir davon alle ganz frei sind und nur eins wollen, wir wollen nur den König sehen, wollen nur einfach alles ihm geben und ihn Gott sein lassen, dann wird Gott seine Gemeinde herrlich machen. Und das Fleisch ist so begierig, sich zu zeigen, zu produzieren, sich abzuspulen und seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Das ist, was wir lernen werden. Und das ist dieses sich fallen lassen, sich hingeben Gott und nur einfach mit dem gehen, was für ihn dran ist. Das ist Sterben. Das ist wie Sterben. Aber da schafft er Leben. Da kommt das wirkliche Leben hervor. Halleluja. Lass uns zum 1. Korinther gehen. Kapitel 10. Paulus spricht hier über das Volk Israel, über die damalige Zeit. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. An den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Diese Dinge aber sind uns als Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösem gierig sind und wir wie jene gierig waren. Jetzt noch Vers 11. All dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende des Zeitalters gekommen ist. Gott möchte, dass wir auf Israel schauen, dass wir sehen auf die Art und Weise, wie sie auf ihn reagiert haben und welche Lektion er ihnen beibringen wollte und wie schwer es war für sie, diese Lektion zu lernen. Und er möchte, dass wir begreifen, diese Dinge sind aufgeschrieben, nicht nur zur Information, sondern sie sind eine Lektion, sie sind eine Mahnung, sie sind geschrieben für uns, dass wir uns nicht überheben, dass wir nicht irgendwie sagen, ja, wie konnten sie das nur tun? Sie haben die Wunder gesehen, sie haben Gottes Gegenwart gesehen, sie haben diese gewaltigen Dinge erlebt und dann sind sie so abgefallen und so in ihren eigenen Wegen gegangen. Lass uns daran denken, wir sind kein bisschen besser. Wir sind kein bisschen besser. Und das ist eine Mahnung, eine Warnung für uns. Und da sind eine Menge Lektionen zu lernen in ihrer Geschichte. An den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Gott sucht Kinder, an denen er Wohlgefallen haben kann. Und er sagt an einer Stelle, 5. Mose 5, 29, ach, dass sie ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und zu halten alle meine Gebote ihr Leben lang, auf dass es ihnen wohlginge und ihren Kindern ewiglich. Gott hat gesehen, wie sie sich verhalten haben. Und er sagt, ach, dass sie doch ein Herz hätten, mich zu fürchten. Und das, was Gottes Geist tun will in deinem Leben, in meinem Leben, er will eine Transformation, eine Umwandlung des Herzens schenken, dass unser Herz wird, so wie Gott es haben will. Ein Herz, in dem eins wohnt, in dem eins das Allerwichtigste ist. Diese Furcht vor Gott. Gott sagt, ach, dass sie doch ein Herz hätten, mich zu fürchten. Und was ich empfinde, was auf Gottes Agenda, auf Gottes Programm ist, was in Gottes Zeitplan ist, für sein Volk jetzt, damit wir für die kommenden Krisen und für die kommende Herrlichkeit wirklich ausgerüstet sind. Jetzt ist die Zeit, wo er seine Furcht oder Furcht vor ihm, Ehrfurcht, heilige Ehrfurcht, Respekt in unser Herz hineinlegen will. Das wird das Einzige sein, was uns befähigt, durchzugehen durch das, was kommen wird. Und was uns befähigt oder was uns vorbereitet und auszeichnet und qualifiziert, Träger seiner Herrlichkeit zu sein. Ihr kennt die Geschichte, wie sie in Ägypten waren, wie sie so geknechtet wurden von Pharao, wie sie schuften mussten und einfach diesen Sklavendienst tun mussten. Und sie schrien zu Gott. Sie schrien zu Gott. Und dann ist Gott gekommen. Und er sagt dort, ich kenne eure Schmerzen. Ich habe das Schreien der Kinder Israel gehört. Ich kenne ihre Schmerzen. Und genauso ist es heute. Wir kommen in schwierige Situationen und wir merken, wir brauchen Gott. Alles andere hilft nicht mehr. Der Doktor gibt eine Diagnose, da kann ich mich gleich aufhängen. Ja? Oder mein Finanzberater gibt eine Diagnose, da kann ich mir gleich die Kugel geben. Ja? Oder irgendetwas. Und wir kommen in eine Situation und wir schreien zu Gott. Und selbst manche sind so edel in ihrer Gesinnung und sagen, ja, wenn ich habe mein ganzes Leben mich nicht um Gott gekümmert, wenn ich jetzt, weil es mir dreckig geht, mich an Gott wende, das wäre auch nicht recht. Doch, es ist recht. Auch wenn du sagst, ich wende mich nur an Gott, weil ich nicht sterben will, Gott sagt, gut, das ist ein Anfang. Damit können wir etwas tun. Das ist ein Anfang. Er sagt, wir werden das Motiv, warum du nachher zu mir rufst und warum du mit mir lebst und mich suchst, wir werden das verändern. Aber es ist ein Beginn. Sie schrien, weil die Sklaverei ihnen zu schwer war. Nicht, weil sie Gott liebten. Aber Gott sah ihre Schmerzen und er rief Mose. Er rief einen Retter, er salbte ihn und er sagt zu Mose, ich habe das Elend meiner Kinder gesehen. Und ich werde dich gebrauchen, mein Volk in die Freiheit zu führen. Und er beauftragt Mose, er stattet ihn aus mit unglaublicher Autorität. Und Mose, der Unbekannte, geht zum Pharao und bringt ihm das Wort Gottes. Und weil Pharao nicht hören will, Gott gibt ihm Kraft, Gott gibt ihm Zeichen, Pharao auf die Knie zu bringen. Und wir sind in einer ähnlichen Situation jetzt. Die Gemeinde ist in Gefangenschaft, sie macht Sklavenarbeit. Sie dreht sich um hohle, sinnlose Programme, die Menschen sich ausgedacht haben. Und sie tut eine Menge von Dingen, aber sie ist nicht freigesetzt für das Wirkliche, für eine wirkliche Hingabe, für eine wirkliche Anbetung für Gott. Wie schwer fällt uns das, einfach wirklich in der Gegenwart Gottes zu sein. Unser Geschmack, unsere Interessen, unser Verlangen ist auf etwas ganz anderes gerichtet. Und wenn wir anfangen, das zu erkennen und wir sagen, Gott, hier ist mein Herz, veränder mein Herz, bau das da drin um, gestalte das um, das ist ein guter Anfang. Da kann Gott kommen und da kann er etwas tun. Und schau mal, wie Israel reagiert hat. Gott schickt Mose und bei dem ersten Mal, Mose hat vergessen. Gott hat ihm extra gesagt, wenn du zum Pharao gehst, vergiss nicht, all diese Zeichen zu tun, die ich dir gegeben habe. Ja, dieses Zeichen mit dem Stab, der dann zur Schlange wird und die Hand, ja, die er in sein Gewand steckt und die dann weiß wird wie von Aussatz. Ja, vergiss nicht, diese Zeichen zu tun. Und Mose vergisst es. Mose geht hin und gibt nur die Botschaft ohne Zeichen. Und Pharao sagt, ja, wer ist der Herr? Wie soll ich wissen, dass er dir erschienen ist? Und was war die Reaktion von Pharao? Die Bedrückung für das Sklavenvolk wird noch schlimmer. Und die kleinen Erleichterungen, die sie hatten, dass sie das Stroh geliefert bekamen für diese Lehmziegel, wurde ihnen genommen. So stell dir vor, Gott will sich freisetzen und er gibt ein Wort der Befreiung. Pharao, lass mein Volk ziehen. Und was passiert auf das Wort der Befreiung? Es wird noch schlimmer. Das ist, was viele erlebt haben. Sie sind in der Klemme, sie sind in Schwierigkeiten. Sie rufen zu Gott und statt dass man herauskommt, zunächst einmal, es wird noch schlimmer. Denk an Israel. Sagt ihr, so ist es ihnen gegangen und doch hat Gott sie befreit. So, wenn ich zu Gott rufe und alles wird noch schlimmer, ich bin auf dem richtigen Weg. Er hat ihnen geantwortet, er hat auch mir geantwortet und es wird kommen. Ich bin nicht beeindruckt davon, dass es im Moment noch schlimmer ist, als bevor ich angefangen habe zu beten, zu rufen, zu schreien, zu fasten. Ich bin nicht beeindruckt davon. Das ist nicht der Beweis, dass Gott nicht für mich ist. Es ist nicht der Beweis, dass er nicht gehört hat. Aber sie hatten ein Herz, das nur auf ihr persönliches Wohl gerichtet war. Sie wollten nur, dass es ihnen gut geht. Sie wollten nur, dass sie es angenehmer und leichter haben. Und darum konnten sie, weil sie ein solches Herz hatten, sie konnten nicht verstehen, wenn das Wort der Befreiung kommt, warum wird alles noch schwieriger? Und hör mal, was sie dann zu Mose sagen. 2. Mose 14, Vers 11. Sie sagten zu Mose, hast du uns... Oh, sorry, nee, der kommt gleich, jetzt kommt noch ein anderer. 5, 21. Der Herr sehe auf euch, Mose und Aaron, der Herr sehe auf euch und halte Gericht darüber, dass ihr unseren Geruch beim Pharao und bei seinen Hofbeamten stinkend gemacht habt, indem ihr ihnen das Schwert in die Hand gegeben habt, uns umzubringen. Alles, was sie gesehen haben, sie sind bedrückt und das Wort der Befreiung funktioniert nicht, die Bedrückung nimmt noch mehr zu. Und weil ihr Herz nur eins will, dass es ihnen gut geht, wenden sie sich gegen ihren eigenen Befreier und beschuldigen ihn. Und alles, was sie interessiert, ist, dass sie doch einen guten Geruch beim Pharao haben möchten. Und dieser Mose hat alles verdorben. Dieser Mose hat ihren Geruch beim Pharao stinkend gemacht. Mose, du bringst uns Probleme. Du bist der von Gott gesalbte Befreier. Ja, von wegen, wir sehen ja, was passiert. Es wird immer schlimmer, es wird immer schwieriger. Wenn du nicht da wärst, es würde uns besser gehen. Ein Herz, das nur ausgerichtet ist auf persönliches Wohlergehen, kann den Anfang der Befreiung Gottes nicht verstehen und nicht kooperieren und wird sich nachher sogar gegen Gott wenden. Hör das. Das ist, was Gott gesagt hat. Sie irren immer da mit dem Herzen. Ihr Herz ist einfach verkehrt. Das Herz ist nicht auf mich gerichtet. Das Herz ist nur darauf gerichtet, dass es ihnen gut geht. Schau mal, dann später, als sie dann herausgeführt wurden, und dann waren sie am Meer und dann kam Pharao mit seiner Armee. Genau das Gleiche wieder. 2. Mose 14, 11. Sie sagten zu Mose, hast du uns deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab. Was für ein Zynismus. Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Sie klagen Gott an. Weil sie nur das sehen, was vor Augen ist. Sie sehen nicht Gottes Güte, Gottes Treue. Sie sehen nur, was vor Augen ist. Da waren wir Sklaven und dann wurde es uns noch schwieriger. Jetzt sind wir zwar herausgekommen, aber jetzt kommt Pharao und er wird uns alle umbringen. Sie sehen nur, was vor Augen ist. Ein Herz, das immer nur für sich haben will. Dessen oberstes Ziel ist, mir soll es gut gehen. Es geht um mir, meiner, mich. Das ist das Höchste, was ich anstrebe. Ich will nur, dass es mir gut geht. Ein solches Herz, früher oder später, wird in einen massiven Konflikt mit Gott geraten. Und es wird sich gegen Gottes Güte und gegen Gottes mächtige, befreiende Hand selber wehren. Während es noch die gleiche Zeit sagt, ich glaube meinem Gott, ich diene ihm, ich liebe ihn. Aber das, wie sie sich verhalten, wie sie klagen, wie sie jammern, wie sie böse sind, das offenbart, was wirklich in ihren Herzen ist. Nächster Vers. Ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Lass ab von uns. Wir wollen in Ägypten dienen. Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Schon damals haben sie gesagt, Mose, hör auf, zum Pharao zu gehen. Das bringt nichts. Lieber sind wir Sklaven. Aber du machst alles noch viel schlimmer. Ihr Problem war, sie hatten nicht ein Herz für Gott. Ihr oberstes Ziel war nicht, oh wie wunderbar, er ruft uns, dass wir sein Volk sein dürfen. Er ruft uns, dass wir für ihn leben dürfen. Er ruft uns, dass wir dafür da sind, seine Ehre zu vermehren. Wir sind sein Volk. Wir leben für ihn, für nichts und nichts anderes. Unser einziges Verlangen ist, er soll sich freuen über uns und ihm soll Ehre zuteil werden durch unser Leben, durch die Art, wie wir sind. Das ist, was Gott gesucht hat. Das ist Furcht des Herrn. Und das war nicht in ihren Herzen. Gott wollte sie befreien und sie sagen, wir wollen in Ägypten dienen. Kannst du das glauben? Wir wollen in Ägypten dienen. Wir lieben mehr den Pharao, wir lieben mehr die Welt, wir lieben mehr die Bedrückung, die Knechtschaft. Uns geht zwar nicht gut, aber wir leben. Aber jetzt sind wir frei und wir werden sterben. Ist nicht das, was Jesus gesagt hat? Wer sein eigenes Leben lieb hat, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, der wird es finden. Wir müssen zulassen, und bevor wir es zulassen, müssen wir es hören und verstehen aus dem Worte Gottes. Da ist eine Transformation des Herzens durch den Heiligen Geist uns angeboten, die das Ziel haben wird, wir werden Gott mehr lieben als unser eigenes Leben. Das ist, was Gott anbietet und was er bereit ist, in dieser Zeit zu tun. Und er sagt, das ist das Einzige, was dir helfen wird, durch diese turbulenten und dann auch diese herrlichen und gewaltigen Segenszeiten, die kommen werden auf diese Erde, da hindurch zu gehen. Ein Herz, das mehr Gott liebt als das eigene Leben, den eigenen Vorteil. Das ist überirdisch. Das ist übermenschlich. Nur Gott kann es wirken. Es ist eine Transformation des Heiligen Geistes, wo unser Herz völlig neue Werte bekommt. Lass uns einmal kurz zu Jesaja gehen und wir sehen dort etwas, was Gott sehr beschäftigt hat, was sein Volk damals überhaupt nicht verstanden hat und was sie nicht interessiert hat. Nämlich die Tatsache, dass wenn es dem Volk Gottes schlecht geht, wenn das Volk Gottes in Unfreiheit lebt, wenn das Volk Gottes nicht frei ist, zu herrschen und für Gott zu leben, es bringt Schande und Hohn auf Gottes Namen. Das haben sie nicht verstanden und das war ihnen auch völlig egal. Lass uns das einmal lesen. Hier ist das Volk Gottes beschrieben mit einem Joch auf der Schulter. Jesaja 52, Vers 5 im zweiten Teil. Mein Volk ist umsonst weggenommen worden. Seine Beherrscher höhnen, spricht der Herr. Die, über die Gottes Volk herrschen sollte. Gott hat gesagt, ich mache euch zu einem Volk, das Kopf ist und nicht Schwanz ist. Und ich werde euch Autorität geben zu herrschen. Und die Nationen um euch herum, für uns geistlich jetzt die Mächte der Finsternis, werden sich fürchten und werden erkennen, dass der Name des Herrn über euch genannt ist. Die, über die sie herrschen sollten, herrschten über sie. Und verhöhnten sie, machten Spott trieben ihren Spott mit ihnen und sagten, ja, ihr seid die, die von Gott gesalbt sind zu herrschen. Schaut mal, wie ihr herrscht. Unter unseren Füßen, da seid ihr. Sie verhöhnten sie. Das war nicht angenehm für Gottes Volk, aber es gibt eine andere Komponente, die viel, viel wichtiger ist. Ständig. Den ganzen Tag wird mein Name gelästert. Wenn das Volk Gottes in der Niederlage ist, dann hat der Feind Material, sich gegen Gott zu stellen und ihn zu lästern, seinen Namen zu lästern. Und dieses Herz, dieses Verständnis, es geht um Gottes Ehre, das war Israel völlig abhanden gekommen. Oder sie haben es nicht gehabt und sie haben es nicht gesucht. Und bevor wir weiterkommen in neue Dimensionen der Autorität, der Kraft und der Fähigkeit, Nationen zu erschüttern und den Weg zu weisen und ein Licht zu sein in dem Chaos, das kommt, müssen wir diese Lektion lernen. Wir müssen sie lernen. Wir sind da für ihn. Paulus sagt, er soll verherrlicht werden, sei es durch Leben oder Tod. Wie ist ihm vollkommen egal. Das Wichtigste ist, sein Gott sollte verherrlicht werden. Da siehst du einen Menschen, in dem dieses Werk vollbracht wurde. Ein Mensch, der eine Transformation durch den Heiligen Geist erlebt hat und der nur ein Ziel hatte, ich will meinem Gott dienen. Ob das durch die Art und Weise ist, wie ich sterbe oder durch die Art und Weise, wie ich lebe, das ist seine Sache. Er möge das wählen. Ich habe gewählt, er soll verherrlicht werden. Das ist ein absolutes Wunder. Wir lesen das einfach so und wir merken gar nicht, wir sind völlig anders. Wir sind aus einem anderen Material. Wie man so schön in der Welt sagt, der ist aus einem anderen Holz geschnitzt. Aber wir sollen nicht aus Holz geschnitzt sein, sondern aus einem Felsen gehauen sein. Wie es heißt in Jesaja, seht auf den Felsen, aus dem ihr gehauen seid. Felsenmaterial, wenn man an uns kratzt, dann soll der Felsen offenbar werden. Der nicht wackelt, der nicht wankt, der nicht mal so ist und mal so ist, der immer gleich ist. Das soll hervorkommen. Ist das erstrebenswert? Suchen wir das? Begehren wir das? Erkennen wir, was für ein fantastischer Schatz das ist, ein Herz zu haben, was Gott mehr liebt als das eigene? Streben wir danach? Sagen wir, Gott, gib mir das. Alles andere ist das Gute, aber ich brauche das Beste. Das Gute wird es nicht schaffen. Das Gute wird nicht bleiben. Aber das Beste. Während ich dazu predige, mir fällt auf einmal diese Szene ein, die ich gelesen habe. Nach dem Krieg, die Kommunisten haben Rumänien übernommen und die Kommunisten haben eine große Konferenz gemacht. Und die ganzen Kirchenfürsten und Bischöfe und alle waren da, alle wurden eingeladen. Man wollte eine große Vereinigungsfeier feiern zwischen der Kirche und den Kommunisten. Und die Bischöfe, einer nach dem anderen, waren gekauft, bestochen oder aus Angst schon eingeknickt. Und sie standen auf und priesen dort den Kommunismus und sangen Lobeshymnen auf den Kommunismus. Und wie wunderbar doch Kommunismus und das neutestamentliche Christleben eigentlich zusammengepassen und zusammengehören. Und so etwas, einer nach dem anderen stand auf. Und da war ein kleiner Pastor mit seiner Frau, Richard Wurmbrand. Und sie stößt ihn an und sie sagt, Richard, Sie spucken unserem Herrn ins Angesicht. Und sie sagte, Richard, steh auf, wasch die Schande aus dem Angesicht unseres Herrn. Wow. Und Richard sagt zu seiner Frau, wenn ich das tue, hast du keinen Mann mehr. Und weißt du, was sie sagt? Sabine, eine Frau, ich kenne Leute, die sie getroffen haben, die haben gesagt, das ist so eine beeindruckende Frau, eine Heilige. Weißt du, was sie gesagt hat? Sie sagt zu ihrem Mann, ich möchte keinen Feigling zum Mann haben. Ihr lieben Männer, wollt ihr so eine Frau haben? Möchtet ihr gerne eine solche Frau haben, die in einer solchen Situation so etwas sagt? Oder die uns dann tröstet und sagt, ja, das stimmt, der Preis wird zu hoch, komm. Du hast es gut gemeint, aber du weißt, unsere Familie muss weiter bestehen. Und er stand auf. Und die Kommunisten waren sich ihrer Sache so sicher, waren so siegesgewiss, dass diese Konferenz oder Kongress live im Radio im ganzen Land übertragen wurde. Und er stand auf. Und er stand auf für den Herrn. Und er sprach, was Kommunismus für eine Schande ist, für eine menschliche Verirrung und was für ein satanischer Betrug. Und das ganze Land hat es gehört. Und für diese Predigt, für diese Message, die er dort gegeben hat, ist er 14 Jahre im Gefängnis gewesen. Und sie haben ihn gequält und gefoltert. Und es ist eine Serie von Wundern, dass er das überlebt hat. Eine Serie von Wundern. Jahrelang ist er im Keller gewesen, unter der Erde und hat kein Tageslicht gesehen. Diese Art von Hingabe an den Herrn. Und bitte, bitte, sei nicht verdammt, wenn du jetzt in dich hineinschaust und sagst, ich habe es nicht. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir erkennen, das ist das Eigentliche. Das heißt, Gott kennen. Das heißt, ihm nachzufolgen. Das heißt, wirklich ihn zu lieben. Alles andere ist ein frommer Selbstbetrug. Solange unsere eigenen Interessen, unser eigenes Leben uns höher steht als die Ehre Gottes, wir sind immer noch im System der Welt. Die Welt wird da verlassen, wo eine selbstlose Liebe in uns geboren wird, die bereit ist, nur für ihn zu leben und ihn zu verherrlichen, wie immer Gott das wählt. Aber wir müssen erkennen, was für ein Schatz es ist, und wir müssen es ergreifen und sagen, Heiliger Geist, du siehst all diese Widerstände, du siehst die Ängste, du siehst diese Unlust, du siehst, mein höchstes Ziel ist Bequemlichkeit. Hauptsache, es geht alles gut. Hauptsache, die Gemeinde lässt mich in Ruhe. Hauptsache, ich habe irgendwie alles noch so im Griff in meinem Leben. Hauptsache, ich bestimme, wer meine Sicherheiten sind. Wenn wir uns hingeben für diese Operation, werden wir anfangen, Widerstände des Unglaubens, der Selbstsucht, der Verweigerung in uns zu sehen, von denen wir nie geglaubt hätten, dass die überhaupt in uns sind. Aber Gott beginnt sein Werk, wenn wir gesagt haben, hier bin ich, tu es. Du sagst, oh, wird es nicht schwierig sein? Es wird schwierig sein. Es ist unmöglich. Aber was bei Menschen unmöglich ist, es ist möglich bei Gott. Er ist der Herzenskenner. Er transformiert Herzen. Und bevor Gottes Volk wie eine Armee aufsteht und über diesen Planeten fegt, um mit großer Kühnheit die schlimmsten Sünden der Nation, die schlimmsten satanischen Widerstände konfrontiert mit einer Bestätigung vom Himmel, wird diese Transformation stattfinden müssen, oder es wird in Mitteleuropa keine Erweckung geben. Lass uns einmal zum Markus-Evangelium gehen. Und wir sehen dort genau das Gleiche. Das ist dieses berühmte Gleichnis vom, manche sagen das Gleichnis vom Sämann, aber es geht da gar nicht um den Sämann, es geht um den Ackerboden. Und dort werden also verschiedene Arten von Ackerboden beschrieben, und es wird dort gezeigt, welche Arten von Böden Frucht bringen und welche nicht. Und ich will nur einen jetzt herausnehmen, und das ist der dritte. Und ich lese einmal hier ab Vers 16. Und ebenso sind auch die, die auf das Steinige gesät werden, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen. Also richtige Charismatiker. Und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Was bedeutet Menschen des Augenblicks? Ihr höchstes Ziel ist, aus jedem Moment des Lebens ein Maximum an Bequemlichkeit, an persönlichem Gewinn, an Wohlergehen herauszuholen. Jeden Augenblick zu nutzen. Was kann ich daraus holen für mich? Was kann ich daraus ziehen? Und weißt du was? Ich bereise sehr, sehr viele Gemeinden. Und was ich feststelle, viele Gemeinden sind voll von Menschen mit dieser Einstellung. Was kann ich bekommen? Was kann ich kriegen aus dem Gottesdienst? Was kann ich kriegen aus dem Hauskreisabend? Was kann ich kriegen aus meinem Dienst in der Gemeinde? Was bringt es für mich? Lohnt sich das für mich? Das ist die höchste Motivation von nicht wenigen in den Gemeinden. Und das ist, warum Gottes Geist so gebremst wird. Warum es so schwer ist. Warum da so eine Bediene-mich-Pastor-Mentalität ist. Ich bin den langen Weg gekommen, Pastor, unterhalte mich jetzt. Ich hoffe, du hast dich gut vorbereitet. Ich hoffe, du bietest mir heute ein schönes, buntes, abwechslungsreiches Programm. Ich habe schließlich eine anstrengende Woche hinter mir. Ich verdiene es. Ich bin es wert, dass ein wunderbares Programm für mich vorbereitet wurde und dass ich so richtig gut unterhalten werde. Und zwar bitte besser als im Theater, sonst gehe ich nämlich ins Theater. Manche Leute denken, sie machen den Pastor glücklich, nur weil sie ihren müden Körper in die Gemeinde schleifen. Und er müsste doch hellauf entzückt sein und begeistert sein, dass sie schon wieder da sind, wo sie doch vor 3 Wochen erst da waren. Und sie sind schon wieder da. Und sie denken, das müsste ihn glücklich machen. Nein, was den Pastor, der ein Herz für Gott hat, glücklich macht, wenn du ein Herz für Gott bekommst. Und wenn du einfach eine Sehnsucht hast, Gott anzubeten und nicht nach deinen 10 Minuten charismatischen Pflichtanbetung dich hinsetzt mit verschränkten Armen und abwartest, wann dieses überdehnte, leere Programm zu Ende ist und das Eigentliche kommt. Das Eigentliche ist, dass wir Gott lieben, dass wir uns hingeben, dass wir sagen, Gott, wie kann ich noch mehr loslassen? Wie kann ich noch mehr von mir dir geben? Siehst du, dass das total anders ist als diese Einstellung, wie kann ich kriegen? Das ist eine Seuche. Und sie ist unbemerkt in die Gemeinde geschlichen. Und sie lähmt alles. Sie lähmt alles. Und eine gute Therapie gegen diese Seuche wäre einmal hinzugehen und zu sehen, in Asien, Afrika, in anderen Ländern, was Menschen dort, wenn sie sich bekehren, bezahlen. Wie sie geschlagen werden, aus den Familien ausgestoßen werden, wie sie die schlimmsten Drangsale erleben. Und das Wunder ist, sie kippen nicht um. Das ist das Wunder. Wir sind so begeistert, wenn einer die Hand hebt. Wir sind so begeistert, wenn einer eine Karte unterschreibt. Aber sie sagen, hier ist mein Leben. Sie haben Gott erlebt und sie sagen, das ist mir wichtiger als alles andere. Ich habe solche Menschen gesehen und ich habe eine unglaubliche Hochachtung vor ihnen bekommen. Theologisch bin ich ihm vielleicht überlegen, aber was bedeutet das? Meinst du, wenn wir einmal beim Herrn sind, wir Hauskreisleiter, wir Lehrer, wir Pastoren, wir Schriftgelehrte und Pharisäer und Sadduzäer, meinst du, Gott wird uns fragen nach unserer wunderbaren Lehre und er wird uns einen theologischen Superorden an unsere Heldenbrust heften und sagen, deine Lehre war so spitze, du hast zwar keine Frucht gebracht, aber deine Lehre war so gut. Gott interessiert nicht meine Lehre. Gott interessiert mein Herz. Gott interessiert, wie viel gebe ich? Wie viel lasse ich los? Wie viel gebe ich für ihn, für sein Reich? Wie viel Opfer bin ich bereit zu geben? Das ist, was Gott interessiert. Menschen des Augenblicks, die nur das Ziel haben, etwas zu kriegen. Und jede Situation checken sie ab. Ist für mich was drin oder nicht? Und der Pastor sagt, du, am Montag müssen wir nochmal kommen, den Saal fegen, wer möchte gerne? Saal fegen, nee, das bringt eigentlich nicht so. Wir checken das schnell durch mit unserem Computer, was bringt uns das? Was haben wir davon? Und dementsprechend fällt unsere Entscheidung aus, weil unser Herz auf das ausgerichtet ist. Menschen des Augenblicks. Und es ist nichts anderes als das, was wir in der Welt hatten, bevor wir zum Herrn gekommen sind. Und diese Seuche kriecht immer noch durch unsere Herzen. Und Gott sagt, ich habe ein Mittel. Lass meinen Geist kommen. Lass das Feuer meines Geistes kommen und alles rausbrennen, was da nicht hineingehört. Schau mal, was mit diesen Menschen des Augenblicks ist. Sie sind begeistert. Oh ja, natürlich. Haben wir gelesen. Sie nehmen das Wort an mit Freuden. Aber weil ihr Motiv ist, was kann ich daraus kriegen, haben sie niemals sich beschäftigt, noch nicht einmal damit gedacht, noch nicht einmal sich das theoretisch vorgestellt. Gott nachzufolgen bedeutet, für die Wahrheit zu leiden. Bedeutet, einen Preis zu bezahlen. Ihr ganzes Trachten ist auf Gewinn. Lustgewinn. Und darum mögen sie keine Predigten über Leiden. Ganz im Gegensatz zu was Paulus und Petrus gepredigt haben und Jakobus. Sie mögen das, wie kann man gesegnet werden, die 20 Schritte zum schnellen Erfolg. Wie kann mein Gott mich reich machen? Wie kann ich erfolgreich sein? Oh, das sind die Predigten, denn die lieben sie. Aber dieses Kreuz- und Leidenzeug, damit können sie nichts anfangen. Weißt du, ich wundere mich manchmal. Ich sage, irgendwas hatten die, was total anders ist. Da heißt es, die Apostel wurden geschlagen vom Hohen Rat. Und dann heißt es, sie gingen weg voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für ihren Herrn zu leiden. Die haben nicht gesagt, oh Mann, das ging ja noch gut. Hoffentlich passiert es nicht so schnell wieder. Mann, danke, dass Sie nicht so hart zugeschlagen haben. Sie sagten, wir sind gewürdigt worden. Würden denken, also ob ich an diesem evangelistischen Outreach nochmal mitmache, weiß ich jetzt nicht. Ich muss erstmal ein paar innere Heilungsseminare mitmachen. und mich in das geistliche Lazarett begeben. Die waren begeistert und dankbar darüber, dass sie für ihren Herrn leiden durften. Irgendwas hatten die, was wir nicht haben. Paulus sagt zu den Philippern, warte mal, wir kommen gleich noch zu Markus noch schnell zurück, aber jetzt müssen wir schnell einmal rüberspringen. Wenn heute einer kommen würde, würde sowas predigen, wir würden ihn rausschmeißen. Wir sagen, du, wir brauchen was Erbauliches. Das Leben ist hart genug, was erzählst du uns? Philipper 1, 29. Euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden. Jetzt kommt eine Segnung, ein Geschenk. Dass ihr nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Wir denken, das ist ein schönes Geschenk. Dankeschön. So viel wollte ich gar nicht. Wir würden einen Brief schreiben, sagen, Paulus, willst du uns auf den Arm nehmen? Du sagst, es ist uns geschenkt worden, für Christus zu leiden. Sag mal, ist bei dir noch alles normal? Wir beten, dass so wenig wie möglich Schrammen wir abkriegen und du sagst, wir sollen uns darüber freuen, dass wir so beschenkt werden. Irgendwie hatten die eine andere Mentalität, ein anderes Herz, eine andere Liebe, eine andere Hingabe. Und die Errettung aus Ägypten, das Abschneiden aus Ägypten, das Herausholen aus dem System der Welt, es hat gerade erst begonnen. Es hat gerade erst begonnen. Du siehst, es war für Gott keine große Sache, sein Volk aus Ägypten zu holen. Aber dann der zweite Teil der Übung, Ägypten aus seinem Volk zu holen. Und so ist es heute genauso. Es ist leicht, Mitglied einer Gemeinde zu werden. Es ist leicht, sich zu bekehren. Aber dann die Welt aus uns herauszuholen, das ist noch etwas anderes. Und das tut nicht dein Pastor für dich. Das tut nicht dein Hauskreisleiter für dich. Das kann nur der Heilige Geist. Und er tut es nach dem Maß deines Begehrens, nach dem Maß deines Glaubens, nach dem Maß deiner Sehnsucht. Lass uns noch zu Markus 4 schnell zurückgehen. Und da sehen wir das große Problem dieser Menschen des Augenblicks. Was natürlich in diesem Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld nicht drin ist, es soll nur Gründe beschreiben, warum drei von vier nicht Frucht bringen und warum einer Frucht bringt. Es ist hier nicht enthalten, dass ein steiniger Ackerboden verwandelt werden kann. Das ist in diesem Gleichnis nicht drin. Und Jesus will nicht sagen, das Verhältnis ist 3:4. Und wenn du jetzt zu den Steinen gehörst oder zu den Dornen und Distentypen, Pech gehabt. Ja, aber freu dich, es gibt noch die vierte Sorte, die bringen Frucht. Das ist nicht gemeint. Der Ackerboden kann verwandelt werden. Die Steine können weggenommen werden. Nehmt die Steine weg. Aus dem Weg meines Volkes. Räumt alle Steine weg, sagt es schon in Jesaja. Beseitigt jedes Hindernis. Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Bedrängnis kommt, ich bin in Vers 17, B, oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, ärgern sie sich oder nehmen Anstoß oder fallen ab sogleich. Warum fallen sie ab? Warum ärgern sie sich? Weil sie sind enttäuscht. Sie sagen, du, das war nicht abgemacht. Du hast gesagt, komm zu Jesus und ich werde glücklich. Komm zu Jesus und mein Leben wird wunderbar. Komm zu Jesus und alles wird schön und der Himmel ist so wunderbar, hell und blau wie nie zuvor. Und ich schwebe auf wunderbaren, schönen Wolken und werde auf Rosen gebettet. Ein Grund, warum die Gemeinden voll sind von Menschen des Augenblicks, weil wir ein solches Evangelium gepredigt haben. weil wir gesagt haben, komm doch bitte zu Jesus, bitte, zier dich doch nicht so, bitte, komm doch. Du weißt, er macht wirklich, es wird nicht wehtun, ganz schnell nur, komm nach vorne, heb die Hand, es kostet wirklich nichts, ist alles umsonst, alles geschenkt, einfach schnell unterschreiben hier und weißt du, es wird alles wunderbar, dann du kommst zum Herrn und du hast überhaupt keine Probleme mehr, was für eine Lüge. Du kommst zu Gott und du hast die ganzen alten Probleme deiner Vergangenheit, deines verkorksten Charakters, plus den Widerstand des Teufels nach oben rein. Aber wir haben ihm gesagt, komm doch zu Jesus und es wird alles zuckersüß sein. Und wer möchte nicht gerne in diesem harten Leben etwas Zuckersüßes haben? Also da gibt es ein paar, die melden sich dann. Aber nicht für den Tod, nicht für das Kreuz, nicht für die Nachfolge. Sie melden sich für den Zucker. Und dann kommt es nicht und dann nehmen sie Anstoß und sind enttäuscht. Es ist nicht nur das Problem ihres Herzens, es ist auch das Problem unserer Verkündigung. Wir haben 20 Jahre ein schlabbriges, weltliches, verkehrtes Evangelium gepredigt und jetzt ernten wir in den Gemeinden Leute, die nur vom Stamme Nimm sind. Bediene mich! Und der Herr in dieser Zeit, dies ist eine ganz besondere Zeit, in der wir jetzt leben. Und was der Heilige Geist tut, nach dem ersten Vollrausch, den wir alle so bekommen haben. Was hat Gott getan? Er hat uns mit seiner Liebe beteuert. Wir kullern am Boden, wir lachen uns gesund, wir sagen, ist das fantastisch, endlich, es ist da, das Wasser, es fließt, es ist so erfrischend, es ist so schön. Ach Herr, ich wusste gar nicht, dass der Himmel so wunderbar ist. Gott, ich sage dir, was immer du tun willst in meinem Leben, ach, mach es einfach, mach es. Und er sagt, danke. Jeremia sagt, du hast mich mit deiner Liebe betört. Du hast mir nicht erzählt, was es kostet. So macht's Gott. Und wenn wir mit Gott gehen, dann sagt er, halt dich an mir fest, nicht an dem Lachen. Ich sehe so viele Leute, sie suchen immer noch das Lachen. Sie suchen immer noch das Kugeln am Boden. Und wenn wir mit Gott gehen und wenn wir hören auf das, was sein Geist sagt, immer wieder geschieht es, dass er ein paar Fässer anrollt und plötzlich schmeißt eine Party. Das gibt es. Aber nicht, weil wir beschlossen haben, wir machen mal wieder ein fetziges Talking-Meeting und wir lassen mal wieder die Leute ein bisschen lachen. Können wir sowas tun? Wenn Gottes Geist kommt und lässt uns alle weinen, wie können wir sagen, wir lassen sie mal lachen? Wer regiert denn die Gemeinde? Gott ist Gott. Aber wenn wir mitgehen, wenn wir uns formen lassen, wenn wir alles Eigene bereiten lassen und wenn wir hören auf sein Wort und Schritt für Schritt uns verändern lassen, als Zeichen, er ist da. Er hat uns nicht verlassen. Als Zeichen, er ist immer noch wunderbar und der Himmel ist himmlisch und herrlich. Er schmeißt eine Party ab und zu. Und die dürfen wir dann auch genießen. Aber was wir nicht tun dürfen, wir beschließen, wir machen es mal wieder. Und ich kenne Gemeinden, die machen es immer wieder. Und es ist eine vollsynthetische Salbungsersatz. Vollsynthetisch. Ekelhaft. Die wird schlecht, dein Geist wird schlecht. Das ist das Gefühl, als wenn du eine Mörtel-Mischmaschine in deinem Magen hättest. Alles dreht sich um, was tun die hier? Alle amüsieren sich und dir wird ganz krank und du musst aus dem Meeting laufen. Hast du das schon erlebt? Ich war in Versammlungen. Ich dachte, oh Gott, was machen die hier? Was ist das? Die sind so begeistert. Sie haben so diese Technik gelernt, wie man Leute gut draufbringen kann. Die brauchen den Heiligen Geist nicht mehr. Das machen sie jetzt selber, nach Programm. So weit können wir es treiben. Es ist ekelhaft. Keine Furcht Gottes. Wir wollen bedient werden. Und wenn der Heilige Geist es sich macht, wir drücken auf die entsprechenden Knöpfchen und dann wird es schon passieren. Wir können es schon. Die Menschen des Augenblicks. Wenn der Druck kommt, wenn es gilt, den Preis zu bezahlen, sie fallen um. Weil sie falsche Werte haben. Und das ist, was Gott tut. Er geht durch die Reihen. Zu jedem Einzelnen kommt er. Heute bei dem, morgen bei dem. Er geht zu jedem. Solange du sagst, ich glaube an Jesus, ich glaube an sein Wort. Ich will ihm nachfolgen. Du wirst drankommen, früher oder später. Und er wird sagen, lass uns testen, was deine Werte sind. Lass uns testen, was das Allerwichtigste ist in deinem Leben. Und Gott gibt dir einen Auftrag. Gott gibt dir etwas zu tun. Gott gibt dir eine Gelegenheit, zur Wahrheit zu stehen. Und du weißt, wenn du das tust, du zahlst einen Preis. Und was wirst du dann tun? Wählst du die Bequemlichkeit, den leichten Weg? Wählst du dein Vergnügen? Wählst du die Lust des Augenblicks zu genießen? Oder kannst du sagen, den Weg, den ich jetzt gehen muss, der wird nicht leicht sein. Aber er ist absolut notwendig, weil ich Gott verherrlichen möchte. Weil ich entschieden habe, ich lebe für seine Ehre. Wenn dein Lustgewinn, deine Befriedigung dir das Höchste ist, früher oder später, du wirst Kompromisse machen. Und du wirst fallen. Du hast schon die Weichen gestellt für einen Absturz. Und darum geht der Heilige Geist von einem zum anderen und sagt, lass uns testen, was deine Werte sind. Was sind deine Ziele? Was möchtest du im Leben erreichen? Was ist das Allerhöchste? Und wir alle sagen, ich liebe Gott. Wir alle sagen das, weil wir so trainiert sind, wir wissen, was man sagen muss. Und wir wissen nicht, dass unser Herz etwas ganz anderes sagt. Wir sind blind über den Zustand unseres Herzens. Und Gott sagt, okay, wir werden offenbar machen, was da ist. Das ist, was geschieht in den Gemeinden. Herzen werden offenbar. Und eine Einladung Gottes ist da zur Umkehr. Das bedeutet, die alten Werte als weltlich, als falsch zu erklären. Und du kannst dich rechtfertigen und rausreden und sagen, ja, aber Gott ist doch gut und Gott will doch, dass es mir gut geht. Weißt du, dass eine solche Theologie in China niemals funktionieren würde? In muslimischen Ländern, es würde niemals so etwas funktionieren, niemals. In dem Moment, wo die Leute bezahlen müssen für ihren Glauben, mit beruflichen Nachteilen, mit familiären Schwierigkeiten, mit ausgestoßen werden, mit Schläge und mit Gefängnissen, in dem Moment trägt nur das, was wirklich ein Herz für Gott hat. Und darum geht Gott durch und sagt, ich möchte, dass du ein Herz bekommst, das auf mich sieht, dass durch diese Krisen, die kommen werden, ihr Lieben, es kommen Erschütterungen nach Mitteleuropa. Ich weiß nicht, in welcher Art und Weise, aber sie werden so sein, dass das Leben in Saus und Braus und in Freiheit, es wird zu Ende kommen. Es wird zu Ende kommen. Wir werden aus dem jetzigen Zustand nicht nahtlos in eine herrliche Autorität und Herrschaft und Salbung kommen, die das Land auf sich aufmerksam macht. Die Gemeinde muss durch eine Krise. Die Gemeinde muss gereinigt werden, muss geläutert werden, braucht ein neues Herz. Und Gott sagt, jetzt lade ich dich ein, in kleinen, privaten Kämpfen und Schwierigkeiten und Herausforderungen diese Herzensverwandlung geschehen zu lassen. Damit du vorbereitet bist, wenn für die anderen die große Krise kommt, wo du stehen sollst als ein Licht, wo du eine Stimme sein sollst für die anderen, zu sagen, da geht's lang, wo du ein glaubwürdiger Zeuge Gottes bist. Malachi sagt, es wird wieder ein Tag kommen, wo man den Unterschied sieht zwischen denen, die Gott dienen und die ihm nicht dienen. Wo an der bloßen Tatsache, dass du mit aufgerichteten Schultern über die Straße gehst, ohne Angst, ohne Depression, man wird erkennen, da ist wieder einer, der Gott dient. Schau ihn dir an, wie er geht, in solchen turbulenten Zeiten, wo sie rechts und links fallen wie die Fliegen, wo die Pest und die Seuche durchs Land geht, wo alles zerbricht, was sicher erschien, und diese Menschen gehen, als hätten sie keine Sorge. Das ist ein Gläubiger. An der Art, wie du gehst, wenn sie sagen, da ist einer. Und was sagt der Prophet? 10 werden sich an den Rockzipfel eines Gläubigen hängen und sagen, dein Gott soll auch mein Gott sein. Das ist Endzeit-Evangelisation. Nicht Traktate austeilen, sondern stehen für Gott. Klar sein, gerade sein. Jesus sagt, die Herzen der Menschen werden verschmachten in Erwartung all der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Das ist, was geschieht in Russland. Die Herzen fangen an zu verschmachten in Erwartung all der Dinge, die dort geschehen. Sie sagen, wo das nächste Attentat, wo das nächste Chaos, wo der nächste Krieg, wo die nächste Katastrophe. Es hat schon angefangen. Und denkst du nicht, das ist ein Problem der dritten Welt und Russland. Es wird kommen, auf die eine oder andere Art und Weise. Es wird kommen. Weil alles, was Lüge ist, wird irgendwann offenbar werden. Unser ganzes Wirtschaftswachstum ist auf Lüge aufgebaut, auf Pump. Wir geben Geld aus, was wir nicht haben. Das ist Lüge. Das ist Lüge, nichts anderes. Schulden machen ist Lüge.
Schulden machen ist Lügen.
Für wen ist das hier? Steht nicht im Konzept, das ist jetzt so spontan eingeflossen.
Schulden machen heißt in Lüge zu leben.
Entspann dich, ich bin gleich fertig.
Hebräer 11. Hier siehst du das Herz von Mose. Der war kein Mensch des Augenblicks. Bei weitem nicht.
Vers 24, Hebräer 11, Vers 24. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen.
Kannst du dir vorstellen, was für ein Saus und Braus im Palast war? Und er sagt, danke, ich verzichte.
Er zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden. Er hat sich freiwillig entschieden, geplagt zu werden. Wieder so ein Kranker.
Lieber geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Denn, und jetzt kommt, warum konnte er das? Warum konnte er den zeitlichen Genuss verwerfen? Denn er schaute auf die Belohnung. Er wusste, da kommt etwas und das ist so viel größer, so viel schöner, so viel wunderbarer, dass ich ja ein Tor wäre, wenn ich den Gewinn jetzt nehmen würde und das andere verlieren würde. Lieber sage ich zu dem zeitlichen Genuss jetzt nein und qualifiziere mich für das Wirkliche. Aber der Mensch des Augenblicks sieht nur, was ihm vor Augen ist. Er kann das nicht. Er kann nicht glauben, dass etwas noch kommt. Er sieht nur den Genuss oder das Leid jetzt. Er sieht nicht, dass da noch etwas kommt. Gott muss uns die Augen auftun, dass wir die himmlische Belohnung sehen. Lass uns zu Hebräer 12 gehen. Und wir sehen hier Jesus. Genau das gleiche Herz. Genau das gleiche.
Dort heißt es am Schluss von Vers 1, wir sollen den vor uns liegenden Wettlauf laufen mit Ausdauer.
Wie? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen in der Zukunft die Schande in der Gegenwart, das Kreuz, das Bespucktwerden, das Verachtetwerden, das Verhöhntwerden, das Schwachwerden nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet.
Wie konnte Jesus das ertragen? Indem er geschaut hat auf die vor ihm liegende Freude. Ich werde das Herz des Vaters glücklich machen. Ich werde Menschen, nach denen er sich so gesehnt hat, zu ihm führen. Und sein höchstes Ziel war, den Vater glücklich zu machen. Und darum konnte er durch Leid gehen. Darum konnte er das Schwere annehmen. Darum konnte er solchen Preis bezahlen, weil sein Herz war erfüllt davon, ich will den Vater glücklich machen. Und wenn das bedeutet, ich muss leiden, okay, dann soll es so sein. Das ist das Herz, das auf Gott gerichtet ist. Das ist das Herz, das Gott fürchtet. Das ist das Herz, das Gott uns schenken möchte. Ein verwandeltes Herz durch den Heiligen Geist. Ach, ihr Lieben, da ist noch so viel, was ich sagen wollte. Ich denke, ich werde da ganz vieles einfach weglassen. Lass mich noch dieses eine lesen hier. Jesaja 33. Hier ist die Gemeinde der Endzeit, die herrliche Gemeinde, beschrieben. 33, Vers 5. Hoch erhaben ist der Herr,
denn in der Höhe wohnt er. Erfüllt Zion mit Recht und Gerechtigkeit. Sichere Zeiten wirst du haben, Fülle von Heil, von Weisheit und Erkenntnis. Sichere Zeiten. Aber jetzt schau mal, was wirklich das Wichtigste war. Nicht Recht und Gerechtigkeit, nicht sichere Zeiten, nicht Fülle von Heil, von Weisheit und Erkenntnis und Segnungen. Nein, die Furcht des Herrn, sie wird ihr Schatz sein. Die Gemeinde, die nachher am Schluss stehen wird in den Stürmen, die eine Bestätigung vom Himmel bekommen wird, die Gott demonstrieren wird, die in aller Demut und Echtheit und Wahrhaftigkeit sich hinstellen wird, wie Jesus vor die Welt. Was hat er gesagt? Wer mich sieht, sieht den Vater. Das war nicht übertrieben, das war nicht angegeben. Das war die Wahrheit. Sie konnten Jesus sehen, wie er mit den Kindern umging, wie er mit den Kranken umging, wie er mit den Pharisäern umging. Und sie wussten, so ist der Vater. Und wir sind gesandt von Jesus. Und der Tag wird kommen, wo wir, ohne zu übertreiben, ohne tief zu stapeln, ohne irgendwie unecht zu sein, ohne mehr im Schaufenster zu haben, als wir wirklich im Regal haben, wir werden uns vor die Welt hinstellen und sagen, wenn ihr uns seht, seht ihr Christus. Das ist die Hoffnung, die Paulus hatte für eine herrliche Gemeinde, die Gott selbst sich zubereitet, ohne Flecken, ohne Runzeln, die ihn repräsentiert als Botschafter an Christi Stadt und die mit einer Kraft ausgestattet wird, dass Mose im Himmel ist und sagt, ach, könnte ich doch dabei gewesen sein. Und mit Autorität wird eine Stimme erschallen durch das Chaos der Endzeit, bevor alles zusammenbricht und den Bach runtergeht. Und jeder wird wissen, Gott ist lebendig, Gott ist real, er ist der Retter. Nicht, weil wir ein schönes Lautsprechersystem haben, sondern weil wir eine Stimme haben von Gott. Und die eine Sehnsucht nach Wahrheit haben, werden sagen, so kann nur einer sprechen, der Gott kennt. Und sie werden kommen. Und die Gemeinde wird die Arche sein, die die Menschen aufnimmt, die errettet werden vor dem Gericht. Das wird die Gemeinde sein. Der Schatz der Gemeinde sind nicht die Segnungen, sondern die Furcht des Herrn. Wo ist die Furcht des Herrn? Im Herzen. Dies ist die Zeit, unser Herz zu geben. Kann die Anbetungsmannschaft, die Band nochmal bitte kommen? Kommt nochmal. Wir wollen noch Gott eine Antwort geben. Kommt. Jeder Tag ist kostbar. Jeder Tag gibt Gelegenheiten zu überwinden. Und Jesus sagt, wer überwindet, dem werde ich geben. Wer überwindet, der wird mit mir auf dem Thron sitzen. Wer überwindet? Was sollen wir überwinden? Die Welt in uns, das alte System der falschen Werte. Und Gott sagt, ergreife doch als höchsten Schatz diese Furcht des Herrn. Wie es heißt im Wort Gottes, strebe täglich nach der Furcht des Herrn. Und Gott hat verheißen, ich werde mein Wort in ihr Herz schreiben und ich werde Furcht vor mir in ihr Herz legen. Vater, wir kommen zu dir heute Vormittag, heute Mittag. Und wir danken dir, dass es Gnade ist, dass es deine Güte ist, dass du uns vorwarnst. Niemand wird sagen können, das Chaos kam so überraschend. Und niemand hat angekündigt und niemand hat vorbereitet. Wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir, dass du uns entwöhnst von den netten Botschaften, die uns in den Ohren kitzeln, aber die uns nicht weiterhelfen. Wir danken dir, dass du uns das gibst, was vielleicht bitter schmeckt, aber nachher so süß ist. Und wir sagen ja zu einer Transformation. Wir sagen ja, dass unser Herz auf den Prüfstand kommt. Dass einmal getestet wird, was das Oberste ist. Das höchste Ziel. Unser Wohlergehen, unser Profit, unser emotionaler Gewinn, unser Segen, wie wir das so nennen. Oder Gott zu ehren, ein Beispiel zu sein, auf das der Vater stolz sein kann, auf das der Vater schauen kann zu seinen Engeln und sagt, schaut euch diesen Menschen an. Er hätte es so leicht haben können, aber er hat darauf verzichtet, weil er mich so lieb hat. Heiliger Geist, erforsche unsere Herzen, prüfe uns, schenk uns die Furcht des Herrn. Und lass uns den Heiligen Geist einladen als den Geist der Furcht des Herrn. Ich rechne nämlich damit, dass irgendwas Spektakuläres, Dramatisches, Sichtbares geschieht, mit dem wir uns dann geistlich erfüllen können als unser Nebenmann, weil er nicht so zuckt wie wir oder nicht so manifestiert. Ich rechne nicht mit das. Ich rechne damit, dass es ein Gebet ist, wo Gott sagt, ja, ich habe es gehört. Es ist beantwortet und du wirst es sehen. Komm, Heiliger Geist, als Geist der Furcht des Herrn, schenk uns Herzen nur für unseren Gott. Herz wie Mose, ein Herz wie Jesus, das Herz des Vaters glücklich machen. Ja, spielt doch ein bisschen, einfach spielen, ein bisschen softy spielen.